Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region. Wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo, liebe Nachbarschaft. Willkommen zu Folge 71 von Mörderische Heimat. 2 Wochen sind uns schon wieder vergangen. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Und die präsentieren euch diesmal Lisa Kardinale
und Shaggy Schwarz.
Unser heutiger Fall ist ein wirklich bizarrer Fall, der von unterdrückten Gefühlen und Gelüsten handelt, aber auch von absoluter Brutalität.
Aber auch von Zivilcourage und einem überraschenden Ende.
Das stimmt. Wir widmen uns jedenfalls einem Fall, der auch in unserer Historie des Podcasts einmalig ist. Und weil es dazu einiges zu sagen gibt, würde ich auch sagen, dass wir uns nicht lange drum herum reden oder so, sondern direkt zur Kurzbeschreibung kommen. Lieber Philipp, bitte.
Im März 1991 wird in Beelitz-Heilstetten eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Eine 44-jährige Frau samt ihres 3 Monate alten Säuglings werden vermisst. Als man die Leichen der beiden findet, ahnen die Ermittler nicht, dass dies bereits das 4. Werk eines Serientäters ist, der mordend und schändend durch die Wälder Brandenburgs streift.
Puh, das wird heute jedenfalls ein sehr intensiver Fall. Und das steht auf jeden Fall fest, oder?
Ja, das ist so. Lass uns daher gleich einsteigen und der Nachbarschaft sagen, wo wir uns befinden. Wir sind in Beelitz, eine Stadt mit ungefähr 13.000 Einwohnern zwischen Potsdam im Norden und Luckenwalde im Süden gelegen. Eine sehr grüne Landschaft mit vielen Wäldern und Naturparks.
Und in einem dieser Wälder kommt es nun zu diesem grauenhaften Fund. Was ist hier passiert, Lisa?
Ja, Philipp hat es schon gesagt. Man findet am 23. März 1991 die Leiche einer Frau und ihrem Baby in einem Kiefernwald. Allerdings werden die Leichen nicht von der Polizei entdeckt, sondern von sowjetischen Armeeangehörigen.
Wieso das?
Na, weil es sich bei den Mordopfern ebenfalls um Armeeangehörige der Roten Armee handelt. Nicht vergessen, wir sind im Jahr 1991, da war die russische Armee zum Teil noch dort in der Region stationiert. Die letzten Truppen verlassen sogar erst 1994 das Land.
Stimmt. Weiß man Genaueres über die Opfer?
Das weibliche Opfer heißt Tamara P. Sie ist 44 Jahre alt und ist die Frau des Chefarztes im nahegelegenen Militärhospital.
Diese Frau ist also mit ihrem Mann nach Beelitz gekommen, der Chefarzt im Militärkrankenhaus ist.
Richtig. Vorher hat sie ihn schon nach Kasachstan und sogar in die Wüste Gobi begleitet. Aber hier in Beelitz in Brandenburg gefällt es der Familie ausgesprochen gut. So gut, dass sie hier eine Familie gründen.
Und einen Sohn bekommen.
Das ist richtig. Und sie denken sogar bereits an ein Geschwisterchen für den Jungen. Aber dazu wird es nicht mehr kommen.
Was vermutet denn die Polizei, was hier passiert ist? Was kann man rekonstruieren?
Also zunächst mal kann man feststellen, dass die Mutter Tamara geknebelt und erdrosselt wurde.
Eine sexuelle Tat?
Ja, da komme ich gleich noch genauer zu, denn die Polizei wird nun erstmalig Schlüsse ziehen, dass es sich hier nicht um eine Einzeltat handeln könnte. Aber auch, ja, wie das Baby getötet wurde, sagt was aus.
Nämlich? Also wie ist der 3 Monate alte Junge getötet worden?
Der Arzt, der damals die Obduktion durchführte, vermutet, dass der Säugling einfach an den Füßen gepackt und mit dem Kopf gegen einen Baumstamm geschlagen wurde.
Ach du lieber Himmel, puh.
Ja, man findet dazu noch Sohlenabdrücke von Stiefeln auf der Kleidung des Babys, sodass man davon ausgehen kann, dass es auch zertrampelt wurde.
Warum diese Brutalität? Das Baby hätte den Täter ja nicht gefährlich werden können. 3 Monate altes Baby kann auch keine Aussage bei der Polizei machen.
Ja, auch hier gibt es eine These, wonach das Baby wahrscheinlich einfach gestört hat. Also vielleicht hat es geschrien, den Täter hat es jedenfalls dermaßen gestört, dass er es mit grober Gewalt umgebracht hat.
Und die Mutter wurde vergewaltigt. Gab es da auch besondere Spuren?
Ja. Und nun kommen wir zu den Auffälligkeiten, die die Ermittler zu der Erkenntnis kommen lassen, dass es Parallelen zu anderen Fällen gibt, die in der Region vorgefallen sind. So hat der Täter zum Beispiel sein Opfer mit einem Slip geknebelt. Dann vergewaltigt er sie und erdrosselt sie schließlich mit einem BH.
Und das ist bei den anderen Taten auch so der Fall gewesen?
Nicht exakt, aber doch ähnlich genug, dass man Parallelen ziehen kann. Vor allen Dingen gibt es eine Besonderheit oder eigentlich zwei. Erstens, die Kleidung ist verschmutzt und zwar findet man an der Wäsche Spuren von Urin und Kot. Und zweitens war bei allen Taten Unterwäsche ein Thema. Anfangs hatte man das nicht wahrgenommen, weil man es schlicht und einfach für die Unterwäsche der Opfer hielt, aber das war nicht der Fall.
Okay, das sind jetzt einige Informationen. Fangen wir mal mit der verschmutzten Kleidung an. Man findet Spuren von Urin und Kot und die Spuren stammen vom Täter.
Noch kann man sich keinen exakten Reim darauf machen, aber man vermutet, dass das zu dem sexuellen Reiz und der Befriedigung des Täters dazugehört.
Das ist also keine spontane Sache, sondern bewusst gemacht.
Ja.
Naja, weil ich frage, wir hatten ja mal einen Fall aus Fulda, wo die Täter, zwei Männer, an den Tatorten auch ihre Exkremente hinterließen und das aus der Aufregung heraus aber geschah.
Nee, das ist hier anders. Ah. Man geht stark davon aus, dass es zu der sexuellen Befriedigung des Täters gehört, vielleicht sogar ein ganz wesentlicher Teil und es lässt weitere Theorien zu.
Nämlich?
Dass der Täter eventuell deswegen hier draußen im Wald unterwegs war, weil er zu Hause dieser Lust nicht nachgehen darf. Und vergisst die Unterwäsche nicht.
Was hat es damit auf sich?
Bei der Durchsuchung des näheren Umfelds findet man weitere Damenunterwäsche. Man kann von richtigen Wäschedepots sprechen, die der Täter im Wald angelegt hat.
Okay, das sind dann so eine Art Zufluchtsorte für ihn, wo er seinen Trieben nachgehen kann. So in der Art?
Ja, in den Depots findet man sackweise Damenunterwäsche. Wir posten auch ein Foto von diesen Funden auf Social Media, da könnt ihr euch die Sachen angucken. Und auch noch so riesige Depots mit Kleidung und Pornoheften.
Du sagst, man stellt nun Zusammenhänge zu anderen Taten her.
Mhm. Aber man kommt kaum hinterher. Zunächst einmal warnt man nun die Bevölkerung, nicht mehr allein in den Wald zu gehen, denn ein Mörder streift durch die Wälder der Region.
Kann ich mir vorstellen, dass da eine richtige Panik umging.
Ja, so ist es. Ne? Es bilden sich sogar Bürgerwehren, die ihre Mitbürger schützen wollen. Aber es nutzt nichts. Der Täter schlägt wieder zu.
Ach.
Ja. Und zwar nur 14 Tage nach dem Mord an Tamara P. Anfang April 1991 gehen zwei 12-jährige Mädchen durch den Wald bei Sputendorf. Das ist etwas nördlich von Beelitz Richtung Potsdam-Kleinmachnow.
Oh nein.
Die beiden Mädchen haben nichts von dem Mörder mitbekommen, der durch die Wälder streift.
Was machen die allein im Wald?
Ja, die eine wollte ihrer Freundin ein totes Reh zeigen, das sie gefunden hatte.
Und sie stoßen aber auf den Mörder.
Der fällt plötzlich über die beiden 12-Jährigen her. Der einen sticht er mit einem Messer in den Bauch und verletzt sie schwer an der Leber. Er schafft es, beide Mädchen zu Boden zu reißen, aber die Mädchen wehren sich. Sie kratzen ihn und tatsächlich schaffen sie es zu fliehen und der Täter flüchtet in den Wald.
Sie überleben beide?
Sie überleben beide. Und nicht nur das. Unter den Fingernägeln findet man die DNA des Täters. Außerdem können die Mädchen weitere wichtige Aussagen machen. Der Mann sei sehr groß und vor allen Dingen habe er rosa Damenunterwäsche getragen, als er über sie herfiel.
Das klingt so surreal. Ein großer Mann, der in rosa Damenunterwäsche durch die Wälder streift und Frauen vergewaltigt und ermordet. Aber man hat nun eine erste Spur.
Und man hat nun zwei Augenzeugen, die den Täter gesehen haben. Anhand dieser Beobachtung kann man nun ein Phantombild des Täters anfertigen lassen.
Haben wir das Phantombild?
Ja, schau mal hier.
Okay. Ich erkenne einen Mann, ich würde sagen Mitte 20 bis Mitte 30, schlank, etwas längere Haare und ein Schnauzbart. Och, das laden wir in unseren Kanälen noch hoch.
Auf jeden Fall. Allerdings so viel Glück, wie die zwei Mädchen haben, so viel Pech hat eine andere Frau. Denn noch am gleichen Tag schlägt der Täter erneut zu.
Klar, er ist nicht zu seinem Ziel gekommen, er konnte seine Lust nicht stillen.
Exakt. Also zieht er weiter und steigt bei Fichtenwalde in ein Haus ein. Das ist ein kleines Haus, er bricht dort ein und stiehlt Damenunterwäsche. Doch als er ins Schlafzimmer kommt, merkt er, dass er nicht allein ist. Im Bett liegt die 66-jährige Besitzerin des Hauses, Talita B. Er fällt sofort über sie her, er stranguliert sie mit einem BH und vergeht sich an der Rentnerin.
Der ist wirklich brandgefährlich. Völlig außer Kontrolle, oder?
Ja, allerdings, ja. Die Leiche von Talita B. findet man leider erst am 19. April, also fast 2 Wochen nach der Tat. Die bereits eingetretenen Fäulniserscheinungen erschweren die Auswertung, aber das Muster ist gleich.
Hat man einen Verdacht?
Ich denke, es ist an der Zeit, uns diesen Mann, unseren Täter, nun genauer anzuschauen. Denn ich hatte es bereits erwähnt, es gab bereits ähnliche Taten. Die hat man aber zunächst nicht in Einklang bringen können, dass man es hier mit einem Serientäter zu tun haben könnte.
Jetzt bin ich gespannt, ja.
Lass uns heute mal ein wenig anders rangehen. Denn ich verrate nun bereits, wer der Täter ist und wir setzen nachher einfach genau wieder hier an. Ist das okay?
Okay, einverstanden. Leg los.
Am 5. Oktober 1966 kommt in Lenin in Brandenburg ein Junge auf die Welt. Der Vater ist Traktorist, die Mutter ist Putzfrau in einem Kinderheim. Er wächst dann in dem kleinen Dorfe Rädel bei Belitz auf. Mhm. Die Mutter ist bei der Geburt ihres Sohnes noch im Teenageralter.
Ist sie denn eine gute Mutter?
Da kommen wir jetzt direkt schon zu den Problemen, die vieles im Leben des Jungen beeinflussen werden. Denn die Mutter ist eine sehr egozentrische Frau. Sie gibt in der Ehe den Ton an und sagt, wer was zu tun hat. Und es gibt viel zu tun, denn sie hat einen Garten angelegt, der die Familie miternähren soll. Dazu gibt es auch noch ein paar Tiere wie Kaninchen und so weiter.
Und alle müssen mithelfen, auch der Sohn dann später. Wie heißt er eigentlich?
Der Junge heißt Wolfgang. Wolfgang Schmidt.
Also ein absolut durchschnittlicher Name. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse. Aber wenn man überlegt, was aus dem Jungen mal wird, dann steht da ein Wolfgang Schmidt. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll, ja. Voll.
Oh Mann.
Ja, und Wolfgang hat es echt nicht leicht. Er muss richtig ackern. Wenn die anderen Jungs im Dorf draußen spielen, muss er sich jede freie Minute erarbeiten. Also das meine ich wortwörtlich. Ansonsten geht es abends früh ins Bett, während er die anderen Kinder noch draußen auf der Straße spielen hört.
Ist er das einzige Kind der Familie?
Nein. 3 Jahre nach ihm bekommt seine Mutter noch einen Jungen namens Jörg. Mhm. Den behandelt die Mutter ganz anders als Wolfgang.
Und ist er auffällig in der Schule oder sowas?
Eigentlich nicht. Er ist ein durchschnittlicher Schüler, aber wenn er schlechte Noten nach Hause bringt, gibt's Ohrfeigen oder der Hintern wird ihm verhauen. Und natürlich immer von der Mutter, nicht vom Vater.
Hm.
Ja, zudem gibt es reichlich Stubenarrest. Selbst als er schon älter ist, wird er von der Mutter gegängelt, wo es nur geht. Und das überträgt sich dann auch in der Schule. Dort wird Wolfgang ebenfalls gehänselt und verhauen. Und genauso wie zu Hause, ja, lässt das irgendwie geschehen.
Und der Vater schreitet da aber auch nicht ein, oder?
Im Gegenteil. Ja. Der sagt Wolfgang, dass er sich, dass es geschehen lassen soll, wenn ihn die anderen in der Schule verhauen. Das geht schon irgendwann vorbei.
Na, der kennt es wahrscheinlich selbst nicht anders von seiner Frau.
Na, wahrscheinlich.
Ja.
Wolfgang erlebt also nur Ablehnung. Vor allen Dingen von seiner Mutter, nach deren Zuneigung er sich doch eigentlich echt sehnt. Und das hat nun auch Einfluss auf sein Ventil, das er für sich entdeckt. Ein Ventil, um Druck abzubauen.
Ich ahne schon, in welche Richtung das geht. Und das hat auch mit Damenunterwäsche zu tun, richtig?
Mhm. Ja. Eines Tages, als er allein zu Hause ist, öffnet er den Schrank im Elternschlafzimmer. Und vor ihm liegen die Schlüpfer und BHs der Mutter. Er fasst sie an und ist sofort fasziniert davon. Dann zieht er sich nackt aus und schlüpft in die Unterwäsche der Mutter.
Wenn ihr das mitbekommt, ist aber wahrscheinlich richtig Terror im Haus.
Ja.
Ja.
Vielleicht reizt ihn auch das Verbotene. Aber es gefällt ihm einfach auch sehr. Das erste Mal ist er übrigens 7 Jahre alt, als er das macht. Er hat also noch keinen Orgasmus, aber er macht etwas anderes, um sich körperlich zu spüren.
Auch das ahne ich bereits. Er pinkelt dort hinein, oder?
Mhm.
Ja.
Ja. Er uriniert und kotet hinein und genießt das Gefühl. Die Wärme, die Feuchtigkeit.
Weißt du, an was mich das gerade erinnert? Ein bisschen wie ein Baby, das in die Windel macht, um auf sich aufmerksam zu machen. Oder? Zumindest suggeriert es ihm vielleicht eine Art von Nähe zur Mutter, die er nie hatte.
Mhm. Ja, ich glaube eher das Zweite würde ich tippen. So nah ist er seiner Mutter halt nie gewesen. Sie hat ihn nie in den Arm genommen und nun spürt er ihre Unterwäsche auf seiner Haut. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja,
so,
klar. Ja.
Na, vielleicht ist das Beschmutzen ihrer Kleidung auch eine Art Rache an ihr. Ne? Eine Rache, die sie aber gar nicht bemerkt. Und die kann er immer wiederholen, wann er will.
Und das macht er auch.
Das macht er auch. Er versteckt die Kleidung im Wald und nutzt sein Ventil je nach Bedarf. Das Problem ist nur, dass er nicht neue Kleidung von ihr stehlen kann. Das würde halt auffallen. Er muss sich also was überlegen.
Zurückbringen kann er sie auch nicht mehr. Er hat sie ja mit Urin und Kot verschmutzt.
Richtig. Und eines Tages fliegt der ganze Zauber auf. Wolfgang ist in der Scheune und hat die Unterwäsche seiner Mutter an. Er wähnt sich allein, doch dem ist nicht so. Plötzlich steht seine Mutter vor ihm.
Man muss ja gestehen, dass man mit dem Jungen schon etwas Mitleid hat. Also klar ist das eine besondere Art der sexuellen Findung, aber er hat ja auch noch niemandem etwas getan.
Ja, und jetzt bekommt er natürlich Prügel. Sie schlägt und tritt ihren Sohn. Dazu beschimpft sie ihn und er muss die peinlichsten Fragen beantworten. Und das wahrscheinlich Peinlichste ist, sie erzählt der ganzen Nachbarschaft davon, dass er immer noch in die Hose macht.
Macht er das denn wirklich?
Ja, aber der Mutter geht es einfach um die maximale Bestrafung ihres Sohnes.
Das ist ja auch sadistisch.
Sehr. Ja. Sehr. Ja, sie schleift ihn zum Arzt und fragt, was der Junge hat. Und der Arzt sagt aber, nix. Der ist gesund. Also nimmt sie ihn wieder mit nach Hause. Der Wäscheschrank wird fortan abgeschlossen.
Wie geht er damit um?
Na, er leidet darunter. Das ist das Einzige, was ihm Freude bereitet hat. Und irgendwie wird ihm das jetzt auch noch verwehrt.
Und dass das auch ausgerechnet noch falsch und schlecht sein soll.
Richtig, ja. Genau, ja. Sein ganzer aufgestauter Hass und Druck kann nirgends hin. Und denk dran, es sind nun die 70er Jahre in der DDR. Da kannst du nicht als kleiner Junge in ein Geschäft gehen und irgendwoher Damenunterwäsche kaufen.
Wohl wahr.
Ja. Aber Wolfgang ist nicht dumm. Außerdem kommt ihm ein Zufall sehr gelegen. Bei einem seiner endlosen Ausflüge in den Wald findet er auf einer wilden Müllkippe einen Sack mit Damenunterwäsche. Hm. Er traut seinen Augen nicht. Diesen Schatz versteckt er nun im Wald, sodass ihn die Mutter nicht finden kann und auch nicht wegnehmen kann.
Das heißt, da beginnt das Bunkern im Wald.
Genau. Er legt zahlreiche Verstecke an, in denen er die Sachen bunkert und sucht weiter nach Unterwäsche auf Müllkippen. Die bringt er dann in seine Verstecke. Dort zieht er die Sachen dann an, beschmutzt sie mit seinem Urin und Kot und macht sich im Anschluss mit Blättern und Gras sauber. So gut es eben geht im Wald.
Wie geht es denn dann mit ihm weiter?
Ja, die Pubertät setzt ein, doch sein Drang nach der Damenunterwäsche bleibt gleich. Er geht auf die Volksschule nach Lenin und geht mit 17 ab. Danach beginnt er eine Ausbildung beim Stahlstandswerk in Brandenburg.
In einer eigenen Wohnung dann?
Es ist DDR-Zeit. Es ist nicht so, dass du da einfach eine Wohnung für dich mieten kannst. Nee, er wohnt weiterhin zu Hause.
Und eine Freundin oder ein Freund? Ist er eigentlich schwul?
Ja, eigentlich nicht. Also wobei er sich diese Frage wahrscheinlich gar nicht stellt, denn er hat schließlich sogar eine Freundin.
Ach was.
Ja, er lernt sie am Badesee kennen. Da ist er 18 und sie 13.
Oha.
Aber er ist ganz liebevoll und zurückhaltend. Und natürlich sagt er ihr auch nichts von seinem Fetisch. Das bleibt auch so, als er eine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei beginnen will. Aber da keine Planstelle frei ist, geht er erstmal zur Armee.
Kommt er da klar? Er ist doch bisher immer von anderen Jungs geschnitten worden.
Ja, und so geht es ihm dort auch. Er ist erst in Neustrelitz stationiert, dann in Potsdam. Und das bedeutet natürlich auch, dass seine Wäschebunker weit weg sind.
Was macht er nun mit seinem Druck?
Er macht das, was er auch schon zuvor gemacht hat. Er streift nun eben dort durch die Wälder und sucht sich Frauenunterwäsche und legt Lager an. Und wenn er zu Hause oder bei seiner Verlobten ist, spielt er brav die Rolle seines zweiten Ichs.
Des unscheinbaren Ehemanns.
Ja.
Und seine Neigung schimmert auch beim Sex in der Ehe nicht durch? Von wegen Frauenkleidung und so weiter?
Nein, es wird später sogar erklärt, dass er Angst hatte.
Angst? Wovor?
Dass seine Verlobte ihn dafür verachtet und vielleicht rausschmeißt.
Oder sogar verprügelt, wie es damals seine Mutter schon getan hat.
Vielleicht auch das, ja. Jedenfalls geht es beruflich nun endlich weiter. Im Frühjahr 1989 kommt er endlich zur Polizei. Die Planstelle ist frei und er tritt seinen neuen Job an. Aber da kommt es nun zu einem Zwischenfall.
Aha.
Bei einer Zimmerkontrolle finden die Vorgesetzten Damenunterwäsche in seinen Sachen und Wolfgang gibt zu, dass er diese sammelt.
Aber er sagt nicht, dass er sie heimlich trägt, um sich daran zu erregen.
Nein, 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 nein. Aber er bestätigt, dass er Damenunterwäsche sammeln würde und das schon seit Kindestagen an.
Und wie reagiert die Polizei darauf, also seine Vorgesetzten?
Die empfehlen ihn, dass er zu einem Arzt gehen soll und ja, suspendieren ihn.
Das heißt, seine Traumkarriere bei der Polizei ist schnell wieder vorbei.
Richtig. Ja. Und das frustriert ihn natürlich noch mehr. Er arbeitet dann in einem Walzwerk und zieht zu seiner Freundin, die wiederum auch noch bei ihren Eltern zu Hause wohnt. Kurz darauf verloben sie sich.
Wie alt ist er da?
Wolfgang ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt, seine Partnerin 18. Das ist auch der Zeitraum, in dem die beiden das erste Mal miteinander schlafen.
Und das verläuft aber ganz normal.
Ja, absolut. Wolfgang Schmidt soll trotz seiner Neigung und auch seiner körperlichen Präsenz von über 1,90 Meter sehr zärtlich und fürsorglich zu seiner Partnerin gewesen sein.
Also eine ganz normale Partnerschaft mit normalem Sexleben.
Ja. Sie haben auch regelmäßig Sex, eigentlich sogar täglich. Dennoch genügt Wolfgang das nicht. Um wirkliche Befriedigung zu erlangen, schleicht er sich mehrmals die Woche in den Wald zu seinen Wäschelagern und onaniert dort. Und die Fantasien und Gedanken werden immer intensiver. An einem Tag findet er auf einer Deponie ein Foto einer Transperson, also eine weiblich anmutende Person mit Penis. Und dieser Gedanke lässt ihn nicht mehr los. Er stopft die BHs, die er trägt, fortan aus und hat auch erste Gedanken daran, wie es selbst wäre, eine Frau zu sein.
Wir halten aber zu diesem Zeitpunkt mal fest, dass er noch niemanden geschädigt hat. Seine sexuellen Fantasien und auch seine Befriedigung findet er darin und das ist bis hierhin auch alles völlig in Ordnung.
Richtig. Das ist gut, dass du das auch nochmal erwähnst. Bis hierher ist es vielleicht eine spannende Story, aber kein Kriminalfall. Das ändert sich aber nun.
Okay.
Werbung.
Mit der Dojo-App kannst du dich auf den Weg zu Original-Tatorten unseres Podcasts begeben. 7 spannende Tatorte und eine Bonusstation warten auf dich. Entdecke mit dieser interaktiven App diese Tatorte und erfahre durch Videos, Audios und Fotos noch mehr Hintergründe zu den einzelnen Fällen.
Wie viel Zeit sollte man einplanen für die interaktive Crime-Tour?
Ich würde mal sagen, ja, so 2 Stunden sollte die einplanen. Aber das ist ja das Schöne. Dadurch, dass es interaktiv ist, kannst du ganz alleine deinen Rhythmus bestimmen.
Das heißt, ich kann mich zwischendurch auch einfach mal in einen Café setzen und eine Pause machen und dann weitergehen, wann immer ich will?
Ganz genau.
Weitere Infos zur mörderischen Heimat True Crime Tour und zu vielen weiteren Touren findest du unter www.getdojo.app.
Ich buchstabiere das nochmal. GETDOYO.app.
Das ist übrigens auch ein super Geschenk, wenn ihr in einer Gruppe was unternehmen wollt. Ladet die App einfach auf euer Smartphone und legt los.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Erleben dieser wunderbaren, mörderisch guten Führung.
Werbung Ende.
Im Oktober 89 ändert sich alles. Es ist der 24. Oktober 1989. Es ist ein angenehmer Herbsttag. Die Sonne scheint, als Wolfgang Schmidt um 10 Uhr morgens wieder die Müllkippen abläuft. Er wird fündig und zieht sich die gefundene Damenunterwäsche an und läuft damit durch den Wald, als er an einer kleinen Datschensiedlung vorbeikommt.
Kurze Erklärung für alle, die nicht wissen, was Datschen sind. Datschen sind kleine Wochenendhäuschen, also Gartenhäuschen. Wie würde man es sonst nennen? Lauben oder so, gell?
Ja, genau. Lauben, ja. Datsche ist ein Begriff, der aus dem Russischen stammt und den man in der DDR übernommen hat. Wobei das auch eigentlich mittlerweile in den gesamtdeutschen Sprachraum übernommen wurde, glaube ich. Ne?
Schwapp von Ost nach West.
Jedenfalls kommt er an einer solchen Datschensiedlung vorbei. Das war ein Dienstag und es ist nicht viel los in der Siedlung, die meist am Wochenende frequentiert wird. Wolfgang Schmidt glaubt, dass dies eine gute Möglichkeit wäre, noch weitere Damenwäsche zu erhalten. Also steigt er in eine der Datschen ein. Dort findet er zwar keine Wäsche, aber einen Hammer, den er mitnimmt. Also steigt er in eine zweite Datsche ein. Und tatsächlich, hier wird er nun einige Schlüpfer und Bikinis finden. Zufrieden mit seiner Beute will er nun zur Vordertür raus und bemerkt, dass er nicht alleine ist.
Ach so, er ist wahrscheinlich von hinten durch ein Fenster in die Datsche eingebrochen, hat die Sachen geklaut und will nun sofort der Tür raus.
Mhm. Und dort trifft er nun auf die 50-jährige Besitzerin Edeltraut Nixdorf. Die will dort an diesem Dienstagmorgen Tulpenzwiebeln setzen und sieht ihn nun plötzlich vor sich stehen, ne, diesen riesengroßen Kerl.
In Frauenkleidern.
Ja, nicht nur das. Wir kennen ja seinen Fetisch. Er steht dort in kotverschmierter Frauenkleidung vor ihr. Sie beginnt ihn zu beschimpfen und ruft, du Schwein.
Und wie reagiert Wolfgang Schmidt? Flüchtet er oder attackiert er die Frau?
Er attackiert sie sofort. Edeltraut Nixdorf versucht sich noch mit einer Gartenhake zu verteidigen, aber sie hat keine Chance. Der große, kräftige Wolfgang Schmidt zerrt sie in die Datsche und schlägt mit dem Hammer auf ihren Schädel ein. Dazu stranguliert er sie auch noch, bis sie tot ist.
Also eine sehr brutale Ausübung von Gewalt. Kann es sein, dass ihn diese Beschimpfung von Edeltraut Nixdorf an seine Mutter erinnert hat, wie sie ihn damals in der Scheune erwischt hat?
Ja, das ist gut vorstellbar. Mhm. Im Anschluss reißt er ihr die Kleider vom Leib. Man findet später eine kotverschmierte Kerze, die wohl in den After eingeführt wurde. Dann will er sich weiter an ihr vergehen, aber es gelingt ihm nicht. Er kann nicht. Nun lässt er aber nicht etwa von ihr ab, sondern er wickelt sie in eine Steppdecke und will sie in den Wald schleifen, um es dort nochmal zu probieren. Ja, das ist sein Habitat. Dort fühlt er sich sicher und wohl.
Krass. Doch ziemlich abgebrüht, oder? Normalerweise würde man doch denken, dass man flüchtet und nicht versucht, das Opfer noch mit sich zu nehmen.
Ja, aber Wolfgang Schmidt will es eben so.
Ja.
Seine Gier peitscht in ihm. Er wickelt sie in die Steppdecke und verschnürt das Ganze mit einem Blumendraht, den er findet. Doch als er sie gerade aus der Datsche schleift, bemerkt er, dass er von einem weiteren Nachbarn beobachtet wird. Wolfgang Schmidt lässt die Leiche fallen und flüchtet nun zurück in den Wald.
Wow, was für eine Aktion. Kann die Polizei denn irgendwelche Spuren feststellen oder eine Beschreibung des Nachbarn festgestellt werden?
Die Beschreibung des Nachbarn ist eher dünn. Der Täter sei ein großer Mann gewesen. Darauf deuten auch Stiefelabdrücke, die man im Garten findet. Hm. Aber damit hat es sich dann auch schon fast. Eine Sache spielt dem Täter nämlich in die Karten. Eine Begebenheit, für die er nichts kann, die ihm aber extrem hilft.
Und die wäre?
Die Wende.
Ah.
Es ist Herbst 1989. Alles ist in Aufruhr. Die Polizei hat an anderer Stelle genug zu tun, denn der Staat beordert die meisten Stellen zu den Großdemos. Wir wissen auch, das wird nichts bringen. Kurz darauf geht die Mauer auf.
Das heißt, die Polizei kümmert sich auch nicht weiter um diesen Mord.
Das klingt hart, aber aufgrund der Begebenheiten kann man das so vermuten. Was natürlich auch für den Ehemann von Edeltraut Nixdorf der Horror ist. Ihm wurde seine Frau genommen, die übrigens auch gerade erst eine Krebsoperation überstanden hatte. Der Mann versinkt in so tiefer Trauer, dass er sich nur 5 Monate später mit Pflanzenschutzmitteln das Leben nehmen wird.
Das ist wirklich an Tragik nicht zu überbieten und vom Täter keine Spur.
Der hat inzwischen wieder seinen Job gewechselt. Er wechselt seine Jobs nun öfter als, na gut, also in dem Fall ist es ein schlechter Vergleich, aber öfter als eine Unterwäsche. Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Wolfgang Schmidt streift nun lieber noch viel öfter durch die Wälder und sucht seine Befriedigung. Dazu gibt es jetzt noch viel mehr Optionen, denn durch die Öffnung der Mauer kommt er nun auch an explizite Pornohefte und ist nicht mehr auf den Zufall angewiesen. Als er im Mai 1990 bei einem seiner Suchen wieder im Wald unterwegs ist, entdeckt er am Rande einer Müllkippe einen Bauwagen.
So ein Bauwagen für die Arbeiter?
Nee, nicht in diesem Fall. Hier ist es eher so ein privater Bauwagen, in dem jemand irgendwo am Rande dieser Müllheide lebt.
Ach, okay.
Ja, und zwar Christa N. Sie ist 55 Jahre alt und wohnt dort. Sie hat ein Alkoholproblem und streitet sich an diesem Tag lautstark mit einigen Männern.
Und das hört Wolfgang Schmidt.
Das hört er und legt sich auf die Lauer. Die Männer verlassen den Bauwagen bald darauf und Wolfgang Schmidt sieht seine Chance. Er überfällt Christa N. und würgt sie. Dann nimmt er sich ein umliegendes Kabel, legt es der Frau um den Hals und zieht zu.
Sein zweites Opfer. Er hat ein zweites Mal einen Menschen getötet. Dieses Mal kann ich aber nicht eine Parallele zu seiner Mutter ziehen.
Na, jedenfalls nicht so wie bei der Tat zuvor. Das stimmt, ja.
Und auch an ihr vergeht er sich.
Pass auf. Auch hier wieder so ein Ding. Er hat ja beim ersten Mal schon bemerkt, dass er eigentlich nur kann, wenn er in seinem Habitat ist.
Im Wald.
Im Wald. Und vor allen Dingen bei seiner Damenwäsche. Also legt er sein Opfer auf eine Campingliege und schleift sie auf der Liege liegend hinter sich her, quer über die Deponie bis zu seinem Wäschelager, was er gesammelt hat.
Und jetzt kann er auch.
Ja. Aber auch hier wird er gestört, als ihn nach seiner Vollendung Geräusche stören und er sich auf dem Fahrrad wieder davonmacht, nach Hause nämlich. Einen Tag später findet der Ex-Mann von Christa N. ihre Leiche in dem Gebüsch.
Hat der sie gesucht?
Der Ex ist dort auf der Deponie Platzwart. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum sie dort in dem Bauwagen war.
Und Wolfgang Schmidt radelt nach Hause. Nach Hause heißt zu seiner Verlobten und deren Eltern.
Genau.
Ja. Puh, das ist alles schon eine ziemlich krasse Nummer. Und das aus ganz vielen Gründen.
Ja, und so geht es jetzt weiter. Nun ist das Feuer in ihm endgültig entfacht und er will mehr.
Und er macht auch mehr.
Mhm. Ja. Am 9. Juni 1990 folgt die nächste Tat. Wieder auf einer Müllhalde. Dort trifft er diesmal auf eine 55-jährige Frau. Auch hier zögert Wolfgang Schmidt keine Sekunde. Er sticht mit einem Messer auf sie ein und schlägt ihr im Anschluss noch mit einem Holzpfahl auf den Schädel.
Diese Brutalität.
Ja, auch hier folgt nun wieder das Muster, was wir schon kennen. Er bringt den Körper dann in eine abgelegene Ecke der Deponie und will dort sein Werk vollenden. Doch wieder wird er gestört. Er hört Stimmen, flüchtet aber nicht, sondern versteckt sich und beobachtet das Ganze.
Warum das?
Na, weil er noch nicht fertig war. Er hofft, dass die Passanten, die vorbeikommen, die Leiche nicht sehen und weitergehen. Dann kann er wieder zurückkommen und weitermachen.
Ach so.
Ja. Aber die Passanten entdecken die Leiche und rufen die Polizei. Und jetzt haut er dann doch ab. Und noch etwas ist diesmal besonders. Denn die 55-Jährige lebt.
Ach was.
Ja. Sie wird notoperiert und überlebt. Das Blöde ist nur, dass sie durch den Schlag mit dem Holzpfahl eine Amnesie erleidet und sich an den Vorfall und den Täter überhaupt nicht erinnern kann.
Einerseits irgendwie gut für sie, dass sie dieses Horrorszenario nicht in ihrer Erinnerung hat. Andererseits aber auch nicht gut, da der Polizei dadurch wichtige Informationen
fehlen. Und das ist wirklich fast makaber. Dadurch, dass sie überlebt, wird der Vorfall auch nicht bei der Mordkommission landen. Wieder hat Wolfgang Schmidt Glück, denn der Fall wird nicht mit den anderen Morden in Verbindung gebracht.
Das heißt, letztendlich kann er relativ unbehelligt agieren. Die Polizei hat kaum Infos, ist zudem mit dem Umbruch des Staates beschäftigt, sodass man den Fall vielleicht nicht so im Auge hat, wie es sein sollte.
Ja, und daher schlägt er wieder zu. Im Frühjahr 1991 streift Wolfgang Schmidt wieder in Slip, rosa Rock und Bluse durch den Wald. Er ist hoch erregt und als er gegen 18 Uhr auf die 34-jährige Köchin Inge F. trifft, zögert er keinen Moment. Doch diese Frau ist deutlich jünger und agiler als seine bisherigen Opfer. Sie wehrt sich und ruft nach Hilfe. Wolfgang Schmidt sticht wie von Sinn mit einem Messer zu. Als sie immer noch ruft, sticht er ihr 5-mal in den Hals und verletzt dabei ihre Halsschlagader.
Tot.
Ja. Inge F. verblutet an Ort und Stelle. Dann zieht er auch diesmal wieder sein Opfer an einen anderen Ort.
Das erinnert mich an ein Raubtier, das eine Beute ins Dickicht zieht, um ungestört zu sein.
Ja, das ist ein guter und echt passender Vergleich. Also so macht der Täter es ja hier auch. Er zieht sie ins Dickicht, entkleidet sie, zieht ihr andere Unterwäsche an, die er von der Müllheide mitgebracht hat und vergeht sich an ihr.
So wie wir es kennen, sexuell und mit all dem Kot und Urin und so weiter.
Ja. Danach macht er sich so gut es geht sauber, zieht sich seine Sachen wieder an und legt seine Wäsche um die Leiche herum. Er inszeniert den Tatort geradezu.
Und doch immer hat man keinen Schimmer, wer der Täter sein könnte. Beziehungsweise weiß man noch nicht einmal, dass die ganzen Taten zusammengehören.
Das ändert sich nun aber langsam. Denn nun folgt nur eine Woche später die Tat auf Tamara P., unseren Mord von Beginn der Folge. Ne?
Das heißt, nun schließt sich unser Kreis.
Ja.
Was ändert sich denn nun?
Nun fällt einem dann doch auf, dass es recht viele Frauenleichen der Region gibt, die sexuelle Motivationen aufweisen. Bei Christa N. fällt dann auf, dass man Kleidung findet, die gar nicht dem Opfer gehört. Ihr Partner sagt, dass der rosa Rock, den man am Tatort zum Beispiel findet, sicher nicht von ihr stammen würde. Mhm. Und als man nun die anderen Tatortfotos nochmal anschaut, fällt auf, dass jedes Mal Damenunterwäsche eine Rolle spielt.
Verstehe. Die Polizei ist also wohl davon ausgegangen, dass die jeweilige Unterwäsche von den Opfern stammen würde. Aber das tut sie nicht. Die wurde immer von Wolfgang Schmidt mitgebracht und dort drapiert.
Richtig.
Ja.
Außerdem ordnet man die Kot- und Urinspuren nun auch anders zu. Es scheint so, dass sie vom Täter stammen und kein Zufallsprodukt ist, sondern ein elementarer Bestandteil der Tat ist. Nun warnt man auch die Öffentlichkeit davor, in den Wald zu gehen.
Das sind ja Urängste, die da geschürt werden. Der dunkle Wald, dort lauert das Böse und in diesem Fall ist es ja auch so.
Ja. Die Presse nennt den Täter nun die Bestie von Beelitz oder auch der rosa Riese. Dazu wird eine Belohnung von 20.000 Mark ausgesetzt und das wird eine ganz entscheidende Rolle beim Fangen des Täters spielen.
Und die ganze Zeit über ahnt aber auch seine Partnerin nichts von dem Doppelleben ihres Partners.
Nichts. Vielmehr noch, auch Wolfgang Schmidt ist laut eigener Aussage davon überzeugt, dass ein anderer als er der Täter ist.
Wie?
Naja, seine Psyche suggeriert ihm das. Er blendet die Realität komplett aus. Nur manchmal in wachen Momenten, da ahnt er, dass er es vielleicht doch sein könnte. Dennoch, selbst als nach dem Überfall auf die zwei Teenagerinnen überall Fahndungsplakate mit seinem Gesicht aushängen, geht er da mit seiner Verlobten vorbei und sagt noch, der müsste uns jetzt über den Weg laufen, den würde ich zur Polizei bringen und abkassieren.
Aber erkennt ihn nicht irgendjemand auf den Plakaten?
Ja, schon. Allerdings ist es auch nicht ganz so präzise. Außerdem haben die Mädchen ihn versehentlich als langhaarig beschrieben, was Wolfgang Schmidt nicht ist. Aber dennoch weist das Phantombild auf den Plakaten erstaunliche Parallelen zu ihm auf. Und das fällt zum Beispiel auch den Eltern seiner Verlobten auf.
Mhm.
Denen kommt das seltsam vor und sie geben diese Information auch an die Polizei weiter.
Oh. Echt?
Mhm. Ja. Die scheinen sich am Ende auch nicht mehr so grün gewesen zu sein. Nach einem heftigen Streit mit den Schwiegereltern wird Wolfgang wohl sogar von dem Schwiegervater und einem weiteren Verwandten der Familie verprügelt. Und jetzt kommt's. Wolfgang Schmidt geht zur Polizei auf die Wache und macht dort eine Anzeige. Und das, obwohl dort überall Fahndungsplakate mit seinem Gesicht als Phantombild hängen. Aber niemand ahnt, dass der Mann, der vor ihnen sitzt, der gesuchte Verbrecher ist.
Krass, das ist mutig.
Die Polizei kommt aber auch nicht mit dem Auswerten hinterher. Es gehen nämlich über 1000 Hinweise auf die Identität des Mörders ein. Auch viel Denunziantentum ist darunter. Mhm. Friseure schwärzen ihre Kunden an und jeder scheint einen eigenen Verdächtigen zu kennen.
Gehen denn auch Hinweise auf Wolfgang Schmidt ein?
Ja, neben den Schwiegereltern gibt es auch weitere Hinweise auf Wolfgang Schmidt. Aber bis diese überprüft und abgearbeitet sind, vergeht Zeit. Und in der Zwischenzeit wird auch ein anderer Mann aktiv.
Der kommt jetzt ins Spiel.
Dieser Mann hier.
Wer ist das?
Das ist Mike Klein. Und er wird nun im letzten Kapitel dieses Falls eine gewichtige Rolle spielen. Denn Mike Klein denkt sich, dass diese 20.000 Mark ihm auch ganz gut passen könnten. Und ja, er ist Lkw-Fahrer aus Schmerzke, also aus der Region.
Die Polizei findet also nichts.
Naja, ganz so ist es auch nicht. Wie gesagt, es gehen diverse Hinweise ein, die man aber alle erstmal auswerten muss. Zudem findet die Polizei Wäschelager von Wolfgang Schmidt im Wald und observiert sie auch. Aber bislang eben ohne Erfolg. Das ändert sich nun durch Mike Klein. Der macht sich auf und sucht nach Spuren des Täters. Und im Juli 1991 ist er gerade joggen, als er ein Zelt sieht. Er geht näher und sieht, dass dort überall Damenunterwäsche um das Zelt verteilt liegt.
Mir würde das Herz bis zum Hals hochschlagen. Das ist schon saugefährlich, dort einfach hinzugehen.
Ja, in der Tat. Aber Mike Klein ist da recht schmerzfrei und auch angstfrei, kann man sagen. Er schaut ins Zelt hinein und findet dort Messer. Er verständigt daraufhin die Polizei.
Aber wie geht man nun vor? Wenn man dort mit einer Armada von Autos hinfährt, schreckt man den Täter wahrscheinlich auf und er geht einem wieder durch die Lappen.
Das überlegt man sich auch und entscheidet sich für SEK aus Potsdam, also dass die hinzugezogen werden. Sie observieren den Ort, aber vom Täter ist keine Spur.
Vielleicht hat er doch etwas mitbekommen.
Ja, und jetzt kommt wieder Mike Klein ins Spiel. Am 1. August macht der sich wieder auf eigene Faust auf. Diesmal in Begleitung eines Freundes. Sie suchen den rosa Riesen, die Bestie von Beelitz. Sie sind mit einem VW Caddy unterwegs, mit einer Ladefläche und Plane darüber. Das wird gleich noch wichtig.
Okay.
Ja, und tatsächlich, in der Nähe eines kleinen Sees sehen sie einen Mann, der sich irgendwie auffällig verhält. Er meidet den Blickkontakt. Die beiden Männer fahren näher und sprechen den Mann an. Sie fragen, was er hier mache.
Alter, das ist ja Wahnsinn und auch gefährlich.
Total. Und Mike Klein erkennt direkt ein winziges Detail. Denn an den Ärmelenden der Jacke des Mannes schauen rosa Rüschenspitzen heraus. Ihm ist klar, das ist der gesuchte Mann.
Was macht er jetzt? Der kann ja nicht fragen, sind Sie der gesuchte Mörder?
Ja, eben. Ja. Zudem sagt auch Mike Klein später, dass der Täter ein Schrank von Mann war. Den zu überwältigen wäre selbst zu zweit echt schwierig geworden.
Eventuell ist er sogar noch bewaffnet.
Deswegen hat er nun eine super Idee. Er gibt vor, dass die beiden Männer vom Forstamt seien und der Förster sich über das Zelt beschwert hätte.
Das Zelt, was er zuvor gefunden hat und das observiert wurde.
Mhm, genau das. Das sei sehr unordentlich und er solle das nun sofort aufräumen. Und jetzt kommt's. Mike Klein sagt dem Fremden, dass er hinten auf die Ladefläche aufsteigen soll. Sie würden ihn jetzt dorthin fahren, damit er aufräumen kann.
Nicht dein Ernst? Und er steigt ein?
Der rosa Riese steigt auf die Ladefläche unter die Plane und die Männer fahren los.
Das ist ja unglaublich, aber auch clever.
Ja, und er fährt nun zu dem Zeltlager, weil Mike Klein ja weiß, dass dort überall Polizei versteckt liegt. Und als sie in der Nähe sind, kommt ihm ein Beamter auch direkt entgegen und brüllt ihn an, dass Mike Klein die Ermittlung stören würde. Aber der kontert nur ganz cool. Ich glaube, du kannst aufhören, wir haben ihn. Dann fragt er, wo? Und Mike Klein deutet nur auf die Ladefläche. Na, hier hinten.
Was für eine irre Story ist das denn? Und der Täter lässt sich auch festnehmen? Oder erstmal die Frage, ist es denn der gesuchte Täter?
Der Täter steigt von der Ladefläche und tatsächlich, es ist Wolfgang Schmidt, der rosa Riese. Er ist den Ermittlern nun endlich ins Netz gegangen.
Sagt er denn bei seinen Vernehmungen irgendetwas aus, was seine Motivation erklärt? Oder übernimmt er zumindest die Verantwortung für seine Taten?
Naja, er zeigt sehr wenig Empathie mit den Opfern. Ihm war es nach eigener Aussage gar nicht wirklich bewusst, dass seine Opfer tot waren. In seiner Fantasie haben sie alle gelebt. Alles ziemlich verwirrend, aber er gesteht seine Taten zumindest.
Ist das nur taktisches Denken, damit er für unzurechnungsfähig erklärt wird?
Das glaube ich nicht. Ich denke, der tickt wirklich so. Das Gutachten sagt zwar aus, dass keine psychische Erkrankung vorliegt und er daher zumindest vermindert schuldfähig ist und über seine Restkontrolle seines Handelns verfügt, aber dennoch sind seine abnormalen Handlungen so extrem, dass man ihn nach seiner Haft in die psychiatrische Anstalt einweisen kann.
Sprich, er weiß, was er tut und ist auch schuldfähig. Aber er kann nicht auf vorzeitige Entlassung hoffen.
Ja, so in etwa. Das würde nun aber zu weit führen. Das Interessante ist, dass er später in einem Zeitungsinterview darum bittet, ihn nicht wieder rauszulassen.
Echt?
Ja, aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, dass wir erstmal zum Urteil kommen. Der Prozess beginnt im Oktober 1992. Da kommt übrigens auch heraus, dass seine Verlobte schwanger von ihm ist. Hm. Es gibt da diverse unschöne Zeitungs- und Boulevardblätter, die sie dann nackt auf den Titelseiten bringen und so.
Ja, unschön. Aber bleibt sie denn bei ihm?
Zunächst ja. Aber das hält nicht lange und sie trennen sich. Sie wird das Kind auch nicht austragen.
Hm.
Ja. Am 1. Dezember 1992 ergeht dann das Urteil und das lautet schuldig des mehrfachen Mordes. Allerdings mit der Einschränkung seiner verminderten Steuerungsfähigkeit, die ihm attestiert wird. Er erhält zusätzlich 15 Jahre mit anschließender Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Dort wird dann nach den 15 Jahren geschaut, ob man ihn wieder in die Gesellschaft eingliedern kann. Und zwar von Jahr zu Jahr.
Das bezweifle ich mal.
Ja, das bezweifelt Wolfgang Schmidt auch. Denn zunächst glaubt er zwar daran, wieder rauszukommen und schreibt seiner Verlobten zu Beginn auch noch Briefe, in denen er ihr sagt, dass sie sich ja nach den 15 Jahren wieder ihre kleine Welt aufbauen würden. Doch später wird er selbst von sich sagen, dass man ihn besser nicht mehr rauslassen sollte. Er hätte die Strafe verdient.
Warte, das war 1992. Das heißt, 2007 hatte er die Strafe abgesessen. Wissen wir, wie es ihm heute geht und vor allen Dingen, wo er ist?
Das wissen wir sogar sehr gut, denn es gab diverse Interviews und Reportagen über Wolfgang Schmidt, der nun nicht mehr Wolfgang Schmidt heißt.
Wie das?
Er erfüllte sich seinen Wunsch. Er nahm Hormone, kleidet sich fortan wie eine Frau und trägt nun auch den Namen Beate. In einem Interview aus 2010 sagte er Folgendes. Willst du, Shaggy?
Ja, will ich.
Okay.
Danke. Seit meinem 4. Lebensjahr habe ich den Wunsch, ein Mädchen zu sein. Ich nahm häufig die Wäsche von meiner Mutter. Als sie mitbekam, dass ihre Dessous fehlen, verprügelte sie mich. Seit 9 Monaten nehme ich Hormone. Mein größter Stolz sind zurzeit meine Brüste. Ich habe ein A-Körbchen. Ein wenig wird noch kommen. Mein Bartwuchs hat sich eingestellt. Es fehlt nur noch die Geschlechtsumwandlung. Okay. Du hast auch hier noch ein Foto, wie er als Beate aussieht.
Und hier noch eine Aussage von ihm oder ja nun ihr von Beate.
Ja. Ich schminke mich, ich trage gern Röcke, Blusen und Stöckelschuhe, klemme meinen Penis im Slip ein, dann gehe ich zur Arbeit in die Cafeteria oder habe Therapie. Ich würde auch stricken und nähen, aber Nadeln sind nicht erlaubt. Ich bekomme keinen Besuch. 1995 war mein Vater das letzte Mal bei mir, versprach mir wiederzukommen. Ich bin enttäuscht von meiner Familie. Andere Patienten haben auch schlimme Dinge getan, aber da steht die Familie dahinter. Ich mache meiner Mutter Vorwürfe, dass sie nie versucht hat, mir zu helfen. Okay. Was mich interessieren würde, wie verhält er sich dort in der Einrichtung denn nun?
Eigentlich ganz gut. Er erhält sogar Lockerungen, was für einen öffentlichen Aufschrei sorgt, als er, oder besser gesagt Beate, außerhalb der Landesklinik gesehen wird, wie er an einer Tankstelle Pornohefte kauft. Die Lockerung wird daraufhin wieder zurückgenommen. Es existiert noch eine Anschuldigung, wonach Beate innerhalb der psychiatrischen Vollzugsanstalt eine ebenfalls im Vollzug befindliche Transgender-Frau in der Dusche vergewaltigt haben soll. Aber dieser Vorwurf ließ sich nicht halten.
Das heißt, Wolfgang, Beate Schmidt sitzt immer noch dort in der psychiatrischen Einrichtung.
Soweit der letzte Stand war, ja. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man ihn wieder, beziehungsweise sie, in die Freiheit entlässt.
Ich auch nicht. Das wäre schwer vermittelbar. Wow, Lisa, was für ein Fall.
Ja, oder?
Ja. Denn, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, verehrte Nachbarschaft von mörderischer Heimat, das war sie nun, unsere Folge 71 und die vorletzte aus dem Bundesland Brandenburg. Eine weitere Folge haben wir noch für euch, die gibt's in 14 Tagen.
So ist es. Bis dahin verabschieden wir uns erstmal und wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Ciao und bis bald, eure Lisa Kardinale.
Und Shaggy Schwarz.